Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Folge unseres Prognostikcasts. In unserer derzeit virtuellen Kaffeeküche wird in letzter Zeit immer öfter das Thema Remote Sensing diskutiert. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Das Sprichwort "ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" gibt es schon sehr lange. Doch kann man damit tatsächlich Remote Sensing beschreiben? Grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema in den letzten Jahren extrem an Bedeutung gewonnen hat und auch in immer mehr Bereichen eingesetzt wird. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die digitale Bildverarbeitung sich sehr weiterentwickelt hat, aber natürlich auch daran, dass methodische und analytische Tools sich extrem verbessert haben, um eben dann auch die entsprechenden Daten auszuwerten. Um jetzt noch tiefer und detaillierter in das Thema einzutauchen, habe ich mir hierfür heute zwei Experten eingeladen. Zum einen meinen Kollegen Manuel Dörr und des Weiteren Dr. Tristan Behrens, der bekannte AI-Guru. Hallo Tristan. Hallo Manuel. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, um unserer Hörerschaft und mir einen tieferen Einblick in das Thema Remote Sensing zu geben und uns auch abzuholen, wie der aktuelle Stand ist, wie ihr glaubt, dass es sich weiterentwickeln wird und welche Tipps und Tricks ihr auf Lager habt, wenn man in ein Remote Sensing Projekt startet. Lasst uns also jetzt keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt eintauchen in das Thema. Und dabei würde mich als erstes interessieren, was ihr eigentlich unter Remote Sensing versteht.
Ich habe nochmal nachgesehen. Es gibt ja auch sowas, das nennt sich Remote Viewing. Das kommt so aus dem Übernatürlichen, also wenn irgendwelche Medien in der Ferne was wahrnehmen können. Unser Thema Remote Sensing ist im Wesentlichen irgendwie, dass man einen Sensor hat, der nicht direkt mit dem Medium in Berührung steht. Das ist so die grundlegende Definition. Was man meistens drunter versteht, ist, wenn man zum Beispiel Daten, also Erddaten, Satellitendaten und so weiter auswertet, wo man einen sehr, sehr großen Abstand zwischen Sensor und dem Medium hat.
Genau, Remote Sensing, Fernerkundung, also im Prinzip Erfassung von nicht direkt zugänglicher Strahlung, und das macht das Thema auch spannend, weil das einem natürlich auch ganz andere Blickpunkte zum Beispiel ermöglicht. Also so wie du jetzt gesagt hast, Tristan, viel unter dem Thema Remote Sensing beschäftigt sich auch mit Daten von Satelliten, wo man dann auf einmal große Ausschnitte wahrnehmen kann, aufnehmen kann. Und das betrifft dann natürlich auch nicht nur unbedingt Sensoren, die Informationen irgendwie sichtbar im optischen Bereich liefern, sondern zum Beispiel dann auch Radarsensoren. Und diese Sensoren, das ist auch, finde ich, ziemlich spannend, weil da gibt es ziemlich viele verschiedene Quellen. Also es gibt viel Satellitendaten, aber man kann die Daten natürlich auch irgendwie über Drohnen gewinnen, oder es gibt auch Flugzeuge oder Ballons, die diese Sensoren mit sich führen und dann letztendlich als Datenquellen dienen.
Und wenn man jetzt noch nicht zu tief im Thema Remote Sensing drin ist, gibt es ein Beispiel, das mir Remote Sensing näher bringen kann? Oder gibt es vielleicht sogar ein Beispiel, bei dem ich bereits Tag ein, Tag aus mit Remote Sensing konfrontiert werde?
Ja, ich denke, das alltäglichste Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, ist erstmal, ja, wir fahren in den Urlaub und schauen erstmal schnell auf Google Maps oder Google Earth, wie denn die Umgebung aussieht, ob das Hostel gut gelegen ist. Und ich meine, das ist schon das beste Beispiel. Google Earth erzeugt die Karten auch über Remote Sensing Daten. Ich glaube, man sieht auch meistens in Google Earth dann, wenn man sich einen Ausschnitt anschaut, wie, mit welchen Daten wurde dieses Bild erzeugt, das man dort sieht.
Das ist ein super Beispiel. Vielen Dank. Was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass Remote Sensing sehr oft im geografischen und geologischen Bereich eine Rolle spielt. Gibt es in der heutigen Zeit bereits auch weitere Anwendungsgebiete, bei denen Remote Sensing eingesetzt wird?
Oh ja. Ich kenne einen sehr, sehr schönen Anwendungsfall, der kommt aus der Versicherungsbranche. Das ist im Wesentlichen, dass man sich mal automatisch oder halbautomatisch eine Analyse von der Umgebung macht, dass man sich mal eine Stadt ansieht und schaut, wie sieht es da aus, hat man da noch Potenzial, irgendwie was zu versichern. Ist auch spannend im Versicherungsfall selbst. Ich weiß von einem Versicherer, da ging es um Schäden. Sturmschäden, die kann man auf Satellitenbildern sehen. Das können wir wunderbar machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch ein Berufszweig sein könnte, sich einfach diese Fotos anzusehen. Aber genauso wie in der Medizin hätte man da gerne ein Verfahren, was das gut schon mal automatisch macht. Das heißt, durch eine große Datenmenge einfach durchgehen und schauen, ist da irgendwas drin, was vielleicht relevant ist, das extrahieren, das einem Menschen vorlegen, und dann hat man da einen Ablauf schon optimiert.
Genau, das ist ein gutes Thema, automatisierte Erkennung von Unregelmäßigkeiten mittels Remote-Sensing-Daten. Ich habe da neulich auch über einen spannenden Use-Case gelesen bei der Deutschen Bahn, die zum Beispiel auch mit einer Firma zusammenarbeiten, um über Satellitendaten ihre Streckenabschnitte zu überwachen und frühzeitig Warnungen zu bekommen, wenn zum Beispiel Streckenabschnitte wieder freigeschnitten werden müssen, einfach um den Bahnverkehr am Laufen zu halten.
Kann ich es denn jetzt so pauschal zusammenfassen, als dass ich sage, Remote Sensing bietet uns die Chance, unsere Umgebung zu monitoren und somit langfristig dann auch unser Leben zu vereinfachen und zu optimieren?
Also ja, das geht in diese Richtung. Obwohl Remote Sensing an und für sich schon ein etwas älteres Thema ist, haben wir gerade, und ich glaube, deshalb bin ich ja auch hier, haben wir gerade das Thema auf dem Tisch, dass man da mit Machine Learning unglaublich viel noch reißen könnte. Weil das ist der Punkt, den ich vorhin schon so gesagt habe, dass man als Mensch einfach gar nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Daten dann irgendwie visuell auszuwerten. Ne? Und da kommt dann halt eine KI ins Spiel, wie wir schön sagen. Die pflügt dann dadurch die Daten durch und macht dann die Feature Extraction, gibt uns dann schon mal bessere Informationen, mit denen wir dann arbeiten können. Und das ist halt für mich gerade das Besondere, weil überall sehe, also nicht nur in Remote Sensing, sondern auch in diversen anderen Anwendungsfällen, dass man jetzt die Chance hat, mit einem zum Beispiel Supervised Learning, dass man mit einer Datenmenge eine KI trainiert und diese KI dann in Produktion hebt und die automatisiert dann irgendeinen Vorgang. Das ist unglaublich spannend, sowas zu sehen.
Stichwort Datenmenge ist, glaube ich, auch ein gutes Thema, weil gerade im Bereich Deep Learning in neuronalen Netzen hat man ja eine unglaubliche Anzahl an Parametern, die optimiert werden müssen. Das heißt, das sind meistens auch sehr datenhungrige Algorithmen. Und da hat man natürlich jetzt mit diesen Remote Sensing Daten, die oft ja regelmäßig riesige Datenmengen bereitstellen, ein riesiges Spielfeld, eine riesige Spielwiese mit auch sehr vielen öffentlich zugänglichen, frei zugänglichen Daten.
Oh ja, also ich erinnere mich dran, ich unterrichte ja auch Deep Learning und ich habe da auch einen besonderen Fokus auf Natural Language Processing, das ist heute nicht Thema, und Image Processing. Und ich habe immer diesen Standpunkt, dass dem neuronalen Netz das völlig egal ist, was das für Daten sind, solange es halt Bilddaten sind. Das neuronale Netz weiß nicht, dass es Satellitendaten sind oder dass es hier um Remote Sensing geht. Das arbeitet halt nur mit den Zahlen, die in den Daten versteckt sind. Und ich habe ein Unterrichtsbeispiel, das ist eine Klassifizierung. Das heißt, man gibt ein Bild rein. In unserem Fall ist das ein Satellitenbild. Und es soll dann bestimmt werden, was ist denn auf dem Bild? Ist das jetzt ein Feld? Ist das ein Fluss? Ist das ein Wald? Ist das irgendwie eine Stadt? Und da kriegt man schon eine Genauigkeit raus von 90% mit, ich glaube, knapp 30.000 Bildern, die man vorher irgendwie da reingeben musste. Das macht schon mal so ein bisschen Hoffnung, weil die Datenmenge an und für sich ist nicht so groß, weil 30.000 Bilder, das ist im Vergleich zu anderen Systemen nicht unbedingt die Welt. Aber natürlich, wenn man da noch höher gehen will in der Genauigkeit, 90% ist vielleicht in manchen Anwendungsfällen im Remote Sensing okay.
Wir hatten jetzt auch schon einmal ganz kurz das Thema Datenquellen angesprochen. Welche Datenquellen werden grundsätzlich für Remote-Sensing-Projekte herangezogen und wie sind diese verfügbar?
Datenquellen muss man erstmal unterscheiden, auch frei verfügbare Datenquellen. Da fallen mir jetzt in erster Linie mal die Sentinel-Satelliten und die Landsat-Satelliten ein. Also Sentinel, das sind mehrere Satelliten von der Europäischen Raumfahrtbehörde. Das NASA-Äquivalent dazu ist Landsat. Die sind eben frei verfügbare Satellitendaten, die in einer regelmäßigen zeitlichen Abdeckung auch die ganze Erde im Prinzip monitoren und damit schon mal einen super Einstieg in das Thema Remote Sensing bieten. Natürlich gibt es dann auch ganz viele kommerzielle Satelliten. Also da gibt es, glaube ich, eine schier unüberschaubare Menge an verschiedenen Plattformen, die dann unter anderem auch auf bestimmte Wellenlängenbereiche spezialisiert sind oder auch besonders hohe räumliche Auflösungen. Also zum Beispiel bei den Sentinel-Satelliten ist es je nach Band so, dass man für Sentinel-2 zum Beispiel im Optischen eine Auflösung von 10 Metern erreicht. Das geht natürlich mit kommerziellen Satelliten noch deutlich genauer, hängt dann also auch vom Anwendungsgebiet ab.
Wie gesagt, mein Ansatz ist, dem neuronalen Netz ist das eh egal. Ich könnte die gleichen neuronalen Netze nehmen und jetzt mit Daten füttern, die über Satelliten gewonnen werden. In unserem Anwendungsfall, das ist der Child Growth Monitor von der Welthungerhilfe, werden die Daten halt gewonnen über einen Time-of-Flight-Sensor, der in einem Smartphone verbaut ist. Prinzipiell das Gleiche, ist nur eine andere Größenordnung.
Womit wir jetzt auch nochmal bei einem sehr schönen konkreten Anwendungsbeispiel sind. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher in bestimmten Anwendungsbereichen gemacht? Und wie war auch eure Erfahrung hinsichtlich der Datenquellen in diesen Bereichen?
Wir beschäftigen uns so grob mit den klassischen Themen dann wie Landcover Classification. Genaueres kann man aber jetzt natürlich über unsere Kundenprojekte auch nicht sagen. Aber was auch noch eine Erwähnung wert ist, wir haben so ein kleines Explorationsprojekt auf unserem Prognostiker GitHub. Das heißt Findus. Das beschäftigt sich so ein bisschen mit der Kombination von Remote-Sensing-Daten mit Smartphone-Bildern. Das ist das Thema so ein bisschen, wenn man jetzt diese Remote-Sensing-Daten hat und du hast es vorhin schon angesprochen, Tristan, Richtung Supervised Classification geht, dann braucht man irgendwoher seine Trainingsdaten. Und oft sind gerade die Trainingsdaten sehr rar. Die Idee hinter Findus ist, dass man mit seinem Handy einfach rausgehen kann und zum Beispiel Felder fotografieren kann. Dann gibt es eine öffentlich zugängliche API zu der App PlantNet, die einem diese Bilder dann von zum Beispiel Kulturpflanzen, die auf Feldern wachsen, klassifizieren kann. Und das kann man dann kombinieren mit den Satellitendaten und zum Beispiel auch automatisch Feldgrenzen ableiten, sodass man sich da relativ günstig seine Trainingsdaten selbst generieren kann. Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt, finde ich, weil die Remote-Sensing-Daten, finde ich, werden oft auch gerade in Kombination mit anderen öffentlich zugänglichen Daten sehr schnell deutlich mehr wert oder bieten reichhaltige Anwendungsgebiete.
Oh ja, Manuel, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das klingt so nach einem Crowd-Effort, da jetzt die Daten zu labeln oder bessere Daten oder noch mehr Daten zu bekommen. Und im Deep Learning, 80% der Zeit ist immer, dass man irgendwas mit den Daten macht. Also dieses neuronale Netz aufspannen und dann zu trainieren, das ist eigentlich nur eine Nebensache. Man ist ein Großteil der Zeit damit beschäftigt. In vielen Anwendungsfällen und auch im Remote Sensing ist es so, ja, die Daten bekommt man zuhauf. Schwierigkeit dabei ist, das meiste, was wir momentan im Machine Learning machen, ist dieses Supervised. Das heißt, es muss noch mal jemand drüber gehen und sagen, auf dem Satellitenbild ist ein Fluss, da ist jetzt ein Feld, da ist jetzt irgendwie eine Stadt und man muss das für sehr, sehr große Datenmengen machen. Aber was leider heutzutage immer noch nicht funktioniert, ist, dass man die reinen Daten nimmt, dann irgendwie so ein Representation Learning macht, das selbst diese Sachen halt lernt und dann kann man das direkt live schalten. Es ist immer noch ein großer Aufwand, dass Leute nochmal beigehen müssen und die müssen die Daten nochmal labeln. Und um das abzuschließen, das war auch unser wichtigstes Kriterium zum Erfolg in der Welthungerhilfe. Ich habe dann irgendwann ein Tool geschrieben zum Datenlabeln und vor allen Dingen zum Datenbereinigen. Kann ja auch sein, dass da irgendwie Murks drin ist, um es mal so auszudrücken. Und das hat uns ordentlich nach vorne gebracht. Also da hat man in der Genauigkeit der Netze dann gesehen, ja, das hat es wirklich gebracht. Musste man halt sehr, sehr viel klicken, war es aber wert.
Das verdeutlicht auch sehr gut die Schnittstelle zwischen Data Science und Remote Sensing. Denn wenn ich es richtig verstehe, ist auch im Bereich Remote Sensing Datenbearbeitung, Datenaufbereitung, Datenbereinigung und Datenlabeling ein ganz, ganz großer Bestandteil, um eben am Ende dann auch ein erfolgreiches Projekt umsetzen zu können.
Genau, genau.
Ja, Data Science hat ganz viel erstmal nur mit den Daten zu tun und irgendwie eher 80% ist man am Ende mit den Daten beschäftigt und auch gerade das Thema irgendwie Datenbereinigung, das ist einfach irgendwie ein Hauptteil dann. Und das ist auch ein Thema, das man im Bereich Remote Sensing definitiv hat. Also das geht ja schon los mit zum Beispiel optischen Satellitendaten und Wolken, die man dann dementsprechend auch drinnen hat.
Gibt es denn noch weitere Punkte, auf die man achten muss, jetzt zum Beispiel bei der Bildverarbeitung im Bereich eines Remote Sensing Projekts?
Also ich denke, ein Punkt, der gerade im Bereich Remote Sensing da natürlich ziemlich zu tragen kommt, ist erstmal die ganze Prozessierung der Daten. Das sind ja, wenn man die jetzt zum Beispiel, die Sentinel-Daten, die werden auf der Copernicus-Plattform bereitgestellt. Das ist eine Plattform, die europäische Erdbeobachtungen vertritt. Und da sind oft dann noch viele Prozessierungsschritte notwendig. Das sind atmosphärische Korrekturen und so weiter notwendig. Und auch, wenn man als Data Science das erste Mal dann in Remote Sensing-Daten schaut, wird man sich dann ganz schnell mit Fragestellungen wie Projektionen, Koordinatensystemen, auch mit unterschiedlichen Datenformaten beschäftigen müssen. Zum Beispiel sind das jetzt Pixeldaten, also Rasterdaten mit einzelnen Pixelwerten oder arbeite ich hier mit Vektordaten? Wie verbinde ich das miteinander? Also da gibt es, denke ich, auch für den erfahrenen Data Scientist im Remote Sensing wieder neue spannende Gebiete, die man wahrscheinlich erstmal so ein bisschen erlernen muss.
Definitiv. Also die Erfahrungen haben gezeigt, dass so ein neuronales Netz im Wesentlichen alles hinkriegt, auch solche und ähnliche Transformationen. Schwierigkeit dabei ist, dafür braucht man halt sehr, sehr viele Daten, dass das neuronale Netz dann irgendwie so eine Korrektur oder macht. Deshalb ist in der Regel der Ansatz, man nimmt die Daten, man macht vorher eine Korrektur und oder eine Feature Extraction in verschiedensten Kombinationen, was weiß ich, Fourier-Transformation ist bei Wellen gerne gesehen und man gibt dann diese Daten ins neuronale Netz und hat damit einen Erfolg. Das ist so ein Kickstart, bedeutet im Wesentlichen, das neuronale Netz trainiert schnell, ist dann vielleicht auch sogar noch ein bisschen stabiler und vor allen Dingen braucht man weniger Daten.
Das ist auch ein sehr interessanter Ansatz. Wir hatten ja auch schon das Thema Bildverarbeitung und dabei kamen auch immer wieder Satellitenbilder zur Sprache. Meines Wissens sind Satellitenbilder sehr groß. Kann man sie daher als Ganzes verarbeiten? Und falls ja oder falls nein, wie geht man dann bei der Verarbeitung am besten vor? Kann man dann überhaupt die räumliche und zeitliche Komponente voll nutzen?
Die neuronalen Netze, wir wissen, die Dinger sind beschränkt. Da ist die Eingangsgröße, die ist was einen großen Effekt hat. Je größer die Bilder sind, desto mehr trainierbare Parameter brauche ich, desto größer wird das neuronale Netz, desto länger dauert ein Training, was natürlich ein Kostenfaktor ist. Bei einer Stunde Training 1 Euro und man muss das dann 40 oder 400 Stunden machen, ist ein wichtiger Faktor. Was man üblicherweise macht, ist, man nimmt zwar die großen Daten, man zerlegt die aber in Teile. Dass man zum Beispiel so ein Suchfenster hat in den Satellitendaten, das mit einer sogenannten Hop-Length einfach mal von links nach rechts, von oben nach unten durch ein großes Sample durchgeht und dann für diese einzelnen Teile dann schon eine Feature-Extraction macht oder eine Klassifizierung und dann setzt man das wieder zusammen.
Gibt es dann hier auch Tipps und Tricks, um die richtigen bzw. die geeigneten Teile zu suchen, zu verarbeiten und dann wieder richtig zusammenzusetzen?
Das ist der Punkt 2, den die jungen Data Scientists dann auch nicht so schön finden. Oder sagen wir mal die jungen Deep Learning Engineers, die Juniors, wenn sie gerade reingehen. Das hat mit Hyperparameter Optimization zu tun. Hyperparameters, das sind irgendwelche Stellschrauben, wo man zum Beispiel sagen kann, die Ausschnittsgröße oder wie weit wir die Ausschnitte verschieben, wenn wir so ein Suchfenster machen. Und dann einen Ansatz zu finden, der die beste Genauigkeit hat, das ist sehr, sehr viel ausprobieren. Ist eine schöne Spielwiese. Schwierig ist natürlich für einen Business Case. Da kann man jetzt nicht ausrechnen, wir machen das jetzt 2 Monate oder 2 Wochen. Was können durchaus schon mal 2 Jahre werden.
Das ist auch ein spannender Punkt. Das Zerlegen von den Bildern wird wahrscheinlich auch sehr anwendungsgebietabhängig sein. Also zum Beispiel für manche Anwendungen wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen, wenn du jetzt einfach durchgehst und so ein Bild einfach in einzelne Portionen zerteilst und dann überall deine Kanten drin hast, weil das neuronale Netz, zum Beispiel dein CNN, immer nur die getrennten Ausschnitte gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch sinnvoll sein könnte, teilweise mit Überlap zu arbeiten.
Gerade in Bezug auf Bilddaten, gibt es da mittlerweile schon Bibliotheken, die einen da unterstützen können, so etwas zu generieren?
Wenn es nur die reinen Bilddaten sind und es geht darum, die zu zerlegen, dann würde man das ziemlich schnell in einen eigenen Algorithmus finden können.
Das stimmt. Ganz oft ist ja auch der Ansatz, erstmal, man findet eine Bibliothek, die scheinbar das macht, was man will, und dann arbeitet man damit und irgendwann kommt auf der Punkt, wo man feststellt, okay, das geht nicht weit genug in die Richtung, da habe ich nicht die Einstellmöglichkeiten etc. Ich muss das jetzt doch selber rappen oder neu schreiben.
Das ist auch ein wirklich spannendes Thema und das klingt danach, als dass es da bestimmt ganz viele spannende Ansätze geben wird, die wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen würden. Um nochmal zurückzukommen auf das Thema Labeling, habe ich es richtig verstanden, dass so der erste Schritt in der Weiterentwicklung von Remote Sensing damit zusammenhängen wird, dass Datenlabeling auch automatisiert durchgeführt werden kann?
Ja, und das Labeling ist halt die eine Sache, solange man noch in diesem sogenannten Supervised Learning drin ist, wo man halt diese Labels braucht. Ich muss an jedem Katzen-Hunde-Bild dran schreiben, Katze-Hund. Das müssen Menschen machen, das kann die KI noch nicht. Also wenn es irgendwann mal einen Terminator geben wird, und das ist nur als Scherz gemeint, dann haben wir dem die Daten zum Trainieren gebaut. Was natürlich auch noch im Deep Learning so mehr als in den Startlöchern steht und teilweise auch schon benutzt wird, das ist dieses Semi-Supervised oder Unsupervised Learning, wo man nur mit den eigenen Daten reingeht, ohne dass man die labeln muss. Das ist in der natürlichen Sprachverarbeitung schon um Längen voraus. Da nimmt man halt alles an Texten aus dem Internet und wirft die in das große neuronale Netz, in den Transformer rein. Und ich vermute, dass sowas in der Bildverarbeitung dann auch in naher Zukunft massiv gemacht wird. Viel oder wenig.
Ja, da sind wir drauf gespannt, wie lange es dauern wird. Dass es kommt, ist wahrscheinlich ohne Frage.
Dem neuronalen Netz ist es ziemlich egal. Das heißt, wenn die Datenlast schon gegeben ist in Quantität und Qualität, dann muss man auf jeden Fall sehr, sehr genau hingucken, was man für neuronale Netze trainiert. Und was da etabliert sind, das sind die sogenannten Convolutional Neural Networks. Das ist so eine Abkürzung, die auch schon, ich glaube, kommt so aus den 90ern, ich meine so 1991, das fällt mir gerade ein. Das ist auch eine Architektur, die von sich selbst so ein Suchfenster macht. Das heißt, die versucht in einem Bild verschiedene Features an allen Stellen zu finden. Die kann man halt hintereinander schalten. Und diese Convolutions, die sind so charmant, weil die den verschiedenen Abstraktionsebenen dann vielleicht sogar denken, wenn man das so sagen kann. Das heißt, die erste Schicht, die würde halt nur auf Kontraste in dem Bild gucken und dann später in die nächste Schicht guckt sich dann so kleine Flächen an und dann die nächste Schicht so Texturen, die sich aus Flächen dann zusammensetzen. Und dann werden diese Texturen zusammengesetzt zu kleinen Objekten. Aus kleinen Objekten gibt es dann große Objekte. Das heißt, in der Bildverarbeitung, in Satellitenbildern, würde es dann wahrscheinlich auch eine Schicht geben, die sich dann sehr, sehr gut mit Bäumen und mit Häusern auseinandersetzen kann. Trotzdem ist zu sagen, das ist halt der gleiche Ansatz. Der ist nicht sonderlich anders für die Bildverarbeitung auf Satellitenbildern. Da muss man keinen großen Stress machen. Es wird halt spannend in dem Moment, wo es nicht 2D-Bilder sind, wo wir jetzt von LiDAR-Daten reden oder wenn wir Spektralkameras einsetzen, wo die Auflösung ja in komplett anderen Dimensionen ist. An und für sich, man muss es nur schaffen, die Daten so zu kodieren, dass man das Problem mit dem neuronalen Netz lösen kann. Und dann ist eigentlich nur der Himmel die Grenze.
Was da auch interessant ist, finde ich, gerade in dem Bereich, den du jetzt angesprochen hast, Convolutional Neural Networks, im Prinzip ja noch relativ alte Technik, aber eben man stößt relativ schnell auch trotzdem dann wieder an die Grenzen der Bibliotheken, die zur Verfügung stehen. Zum Beispiel TensorFlow, mein 2D-Convolution Standard, 3D-Convolution wird, glaube ich, auch noch angeboten. Aber sobald wir vierdimensionale Daten haben, glaube ich, die Standardmodule, die man so findet, kommen einfach an ihre Grenzen. Ich glaube, TensorFlow bietet momentan nichts an. Ich glaube, ich habe schon die ein oder andere Erweiterung gesehen. Wobei man sagen muss, 4D ist jetzt auch nicht so unrealistisch. Ich meine, du hast es gerade gesagt, sobald wir die Spektralinformationen von Satellitendaten mit dazunehmen, sind wir schon bei unseren 3 Dimensionen. Und dann ist ja auch gerade der große Vorteil von vielen Satelliten, dass sie regelmäßig wiederkehren und damit im Prinzip Bildzeitreihen generieren. Und dort haben wir dann schon unsere 4. Dimension und damit Probleme mit Standard-Convolutional-Netzwerken. Und ich denke, da ist es auch durchaus spannendes Forschungsgebiet, auch wie man das zum Beispiel, diese räumliche mit der zeitlichen Dimension dann in entsprechenden Architekturen verbinden kann.
Oh ja, du sprichst da wirklich ein heißes Thema an, Manuel. Also ja, die Convolution 4D habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, wenn man sich die Convolution 1D, 2D, 3D von der Implementierung her ansieht, dann ist man vielleicht in der Lage, die Convolution 4D dann auch zu bauen, weil es ist ja das gleiche Prinzip. Das sind halt nur andere Tensoren, die sind halt, haben jeweils eine Dimension mehr. Was du gerade ansprichst, das ist quasi nochmal eine Schippe Kohle ins Feuer reinschmeißen. Wenn man dann noch eine zeitliche Sequenz mit drin hat, kann man durchaus über eine Convolution 3D bei Bildern irgendwie abfrühstücken. Aber da wird es eher interessant, wenn man dann vielleicht noch eine sequenzielle Architektur hat. Das heißt, zum Beispiel könnte man für jedes Einzelbild eine Feature Extraction machen mit einem Convolutional Head üblicherweise. Und dann fusioniert man das in einen großen Vektor und mit dem Vektor macht man dann irgendwie was. Wenn man die Einzelelemente einer Sequenz schon durch eine Feature Extraction jagen könnte, zum Beispiel durch ein Convolutional Neural Network, dann kann man die am Ende irgendwie konkatenieren. Man kann vielleicht, wenn man will und mutig ist und Zeit hat, ein LSTM drunter packen oder diese Attention-neuronalen Netze, die sind ja auch sehr, sehr charmant. Also da gibt es dann Mittel und Wege, aber da muss man auch sehr, sehr kreativ sein.
Letztendlich sind der Fantasie, wenn wir es mal so sagen wollen, keine Grenzen gesetzt.
Das ist ein maximal kreatives Thema. Bei The Book gibt es nicht, kann aber nicht jeder. Also wenn man so ein reiner Macher und Planer ist ohne Kreativität, dann ist man da natürlich aufgeschmissen. Da holt man sich dann aber zum Glück kreative Data Scientists mit rein und dann geht das wieder.
Das ist meines Erachtens auch ein sehr, sehr guter Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer. Letztendlich ist es nach dem Trial-and-Error-Prinzip und man muss erstens mal die Kreativität haben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, und auch den Mut, einfach mal zu starten und dann daraus zu lernen und nicht nur mich, sondern dann eben auch mein Projekt entsprechend weiterzuentwickeln.
Genau, Trial and Error, das fasst es gut zusammen. Die arbeiten immer nach dem gleichen Prinzip, irgendwie was aufbauen, ein Netz trainieren, das dann evaluieren.
Dennoch gibt es nicht diese einzig und allein richtige Lösung der Herangehensweise, sondern eben mehrere Möglichkeiten und man muss nur entsprechend schnell und passend die Adjustments auch durchführen.
Genau. Es fehlen uns 2 KIs. Die eine KI, die Daten selbst labelt und die andere KI, die diese ganzen Hyperparameter selbst optimiert. Es gibt so Ansätze, ich glaube so AutoML ist eins, da gibt man halt die Daten rein und im Hintergrund trainiert das ein paar neuronale Netze und gibt dann genau das Netz zurück, was die beste Leistung erzielt. Ist aber dann eher so ein halbwegs algorithmisches Ausprobieren. Aber es fehlt halt noch, also die KI, die sich selbst trainiert und so, da brauchen wir noch ein paar Jahre.
Ja, genau. Ich meine, oft ist ja auch gerade das Spannende, dass man schon Vorwissen hat. Ich meine, wie du sagst, der erfahrene Data Scientist weiß dann oft schon, worauf er bei seinen Modellen achten muss. Oft arbeitet man als Data Scientist ja auch irgendwie mit Fachexperten zusammen, die einem ganz wichtigen Input geben können, den man schon richtig in die Modelle einpflegen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wertvolle Sache, die so schnell wahrscheinlich erstmal keine KI abnehmen kann.
Genau, man braucht in so einem Projekt eine Diversität. Und ich sage gerne, ja, ich bin hier Computer Scientist, bin Informatiker. Ich kenne mich mit meinen neuronalen Netzen und anderen Algorithmen, kenne ich mich wunderbar aus, aber ich habe keine Ahnung von der Domäne. Und das ist halt der Punkt bei der Diversität, dass man durchaus gerne mal einen Biologen zusammen hat mit einem Informatiker oder einem Elektrotechniker, wie es damals war, und dann kommen neuronale Netze dabei raus. Oder man packt einen Geologen zusammen mit einem, der sehr, sehr viel Deep Learning gemacht hat und kann da dann irgendwie was rausziehen. Das ist sehr, sehr spannend.
So, jetzt zum Ende vielleicht nochmal eure Einschätzung. Also ich habe verstanden, es gibt definitiv Bereiche der Weiterentwicklung, auch im Bereich Remote Sensing, auch ein ganz wichtiges Learning für unsere Hörerschaft. Also wir sind hier noch nicht am Ende. Jeder hat noch die Möglichkeit, seinen Input zu leisten und vielleicht sogar den richtigen Ansatz zu haben, um die entsprechende KI zu entwickeln. Was Tristan ja auch schon jetzt erwähnt hatte, in welchen Bereichen da auch Bedarf besteht. Wie wird sich in der nahen Zukunft, also lasst uns mal da jetzt über die nächsten 2, 3 Jahre sprechen. Wie wird sich da das Thema weiterentwickeln, eurer Ansicht nach?
So, aus Remote Sensing Sicht, was natürlich spannend wird in den nächsten Jahren, sind auch wieder neue Satelliten, die hochkommen, die einem sozusagen wieder neue Perspektiven bieten, andere Datenqualität, andere Wellenlängenbereiche, die erfasst werden. Ich glaube jetzt, was Copernicus-Programm betrifft, Sentinel, kommen jetzt auch Daten hoch, die besonders für Klimaforschung, für Atmosphärenforschung interessant sind. Ich denke, das ist ein großer Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch, denke ich, der sich in den nächsten Jahren noch entwickeln wird, so ein bisschen der erleichterte Zugang zu Daten. Man muss ja doch sagen, es ist momentan mit den Remote Sensing Daten, die sind öffentlich zugänglich. Allerdings braucht es noch relativ viel Wissen über die Daten, viele Prozessierungsschritte. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen kommerziellen Anbieter schon von Plattformen, die einem das erleichtert. Und ich denke, da wird sich auch im öffentlichen Bereich in den nächsten Jahren noch mehr entwickeln. Und ja, ich denke, das andere Thema ist klar, die Algorithmen, die werden weiterentwickelt. Spannend, was sich da ergeben wird. Und gerade wie du schon angesprochen hast, Tristan, Algorithmen, die Bilddaten zum Beispiel von allein schon mal vorlabeln. Super spannend und mal schauen, was da die nächsten Jahre noch sich entwickeln wird.
Ich habe eine gewisse Hoffnung für die nächste Zeit und was Manuel gesagt hat, da gehe ich auch direkt mit und ich betone, ich habe selten so ein Konkurrenzdenken oder so einen Vorsprungsgedanken, aber de facto ist es so, dass wenn man die Nase vorn haben möchte in dem Bereich Remote Sensing und Deep Learning, dann kommt es auf die Daten an. Das sind nicht die neuronalen Netzarchitekturen, die sind da relativ nachrangig. Deshalb kann so ein Mensch wie der Elon Musk oder eine Firma wie Tesla, die können ganz, ganz viel über ihre neuronalen Netze erzählen, wie sie die zusammengesetzt haben, wie groß die sind, wie die trainiert werden, weil keiner in der Lage ist, das nachzumachen, weil keiner genau diese Datenmenge hat. Heißt für uns, wer relativ gut an und schnell an diese Daten rankommt und dann jetzt so die ersten großen Experimente macht, der wird da natürlich die Nase vorn haben.
Also Daten, Daten, Daten sind nicht nur die Hoffnung, sondern auch letztendlich die einzige Möglichkeit, um damit am Ball zu bleiben.
Genau.
Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Manuel, dich und Tristan auch an dich. Also ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben genauso viel gelernt wie ich heute. Also es war für mich ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe mitgenommen, Tristan, du hast es nicht zu oft gesagt, ich weiß es aber jetzt, neuronalen Netzen ist es letztendlich egal, welche Daten trainiert werden sollen. Sie sind dafür offen. Das heißt, wenn meine Basis bereits da ist und ich mich mit neuronalen Netzen auskenne, dann kann ich auch Remote Sensing entsprechende Daten auch verarbeiten. Und dann freuen wir uns auf Weiterentwicklungen, vor allem im Bereich automatisiertes Datenlabeling, um uns da auch das Leben zu vereinfachen. Ich sage vielen herzlichen Dank, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.
Ja, ich bedanke mich auch, Manuel, Tina, hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut.
Ja, danke schön. War eine schöne Runde.
Und hier nochmal der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Gerne einfach uns schreiben, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder auch Zweifel habt. Ich leite das gerne an unsere Experten weiter und somit können wir dann auch in Kontakt bleiben. Vielen herzlichen Dank.